Magie. Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Ich bin Nina Pfister. Herzlich willkommen zu meiner 14. Folge Ninas Magie. Und auch heute wird es, wie auch in der letzten Folge, um ein Märchen gehen. Ich möchte im November gerne den Märchen Platz geben, Raum geben, denn Märchen sind uralte Weisheiten der Menschheit. Geschichten, die schon ewig erzählt werden und hoffentlich auch noch eine Zeit lang weitererzählt werden. Das Märchen, dem ich mich heute widmen möchte, ist das aus der Märchensammlung der Brüder Grimm, Nummer 62, zumindest in meinem Buch, ich hoffe, das ist auch in anderen Büchern so, Nummer 62, die Bienenkönigin. Vielleicht kennst du das Märchen Die Bienenkönigin, es begleitet mich schon seit meiner Kindheit, denn dort habe ich Märchenplatten, LPs immer gehört und das waren dann so verschiedene Märchen erzählt von dem sehr bekannten, mittlerweile verstorbenen Märchenerzähler Hans Pätsch. Der hatte so eine super schöne, tiefe Stimme und oft, wenn ich dann mit Grippe oder was auch immer krank im Bett lag, haben mich Märchen begleitet und vor allen Dingen eben aus dieser Grimms Märchensammlung. Und da waren dann nicht nur die sehr berühmten Märchen wie Schneewittchen oder Aschenputtel oder Frau Holle, sondern eben auch die etwas unbekannteren, die Bienenkönigin. Und das ist auch ein wunderschönes Märchen und hat für mich eine absolute Daseinsberechtigung. Und heute möchte ich dir das ein bisschen näher bringen. Aber erstmal Werbung. Ihr kennt ja bestimmt meinen Werbepartner Duja und Carmen mittlerweile, wenn ihr schon etwas länger meinen Podcast hört. Und ihr wisst, dass Duja und Carmen ein junges Familienunternehmen mit Herz aus der Pfalz ist. Und es verbindet die Hautpflege mit Achtsamkeit und vor allen Dingen mit dem Rosenquarz. Und der Rosenquarz ist ein Stein der Liebe, der Heilung und des Herzens. Der Rosenquarz ist ein sanfter Heilstein, der in den Produkten verarbeitet ist und auch in den kleinen Behältnissen, in den zum Beispiel für den Waschschaum oder das Serum oder das Gesichtsöl, kann man dann auch am Ende, wenn man es aufgebraucht hat, den kleinen Rosenquarz rausnehmen und dann, ich mache das zum Beispiel dann auch immer so, die kleinen Rosenquarzsteinchen mache ich dann in einen selbstgemachten ätherischen Öl-Roll-On. Zusätzlich zu der Wirkkraft der Pflanzen, der ätherischen Öle, verstärkt dann noch diese Rosenquarz, verstärken die Rosenquarze dann noch die Wirkung. Nur so als Tipp, was man zum Beispiel dann mit diesen ganzen Rosenquarzen anstellen kann. Und heute möchte ich dir kurz das Gesichtsöl von Duja und Carmen vorstellen. Ich hatte ja schon vorher auch mal den Waschschaum und das Serum vorgestellt und auch die Firmenphilosophie. Und heute soll es um das Gesichtsöl gehen. Und ich muss euch sagen, ich liebe es wirklich sehr. Obwohl ich am Anfang skeptisch war, denn Öl auf meinem Gesicht, habe ich immer gedacht, das geht nicht. Also das funktioniert nicht, ich kriege da Pickel oder das geht gar nicht. Aber es geht wunderbar. Ich habe dann erstmal so ein Öltropfen vorsichtig probiert und habe dann gleich festgestellt, nach einigen Tagen, es ist super, ich vertrage es super und habe dann auch die Dosis etwas erhöht. Und das Gesichtsöl ist das Zitat von Duja und Carmen. Mit seinen warmen, floralen Noten erinnert das Öl an einen französischen Sommermorgen. Samtig, leicht auf der Haut und reichhaltig in der Anwendung lässt dich das Öl erstrahlen, ohne einen Film zu hinterlassen oder fettig zu wirken. Unser Gesichtsöl eignet sich für alle Hauttypen. Das Hautbild erscheint feinporiger und ausgeglichen, da die Talgproduktion im Gleichgewicht gehalten wird. Beruhigend und entzündungshemmend ist das Öl und auch für fettige und unreine Haut geeignet. Der perfekte natürliche Glow zieht schnell ein und hinterlässt keinen fettigen Film. Die Anwendung ist ganz einfach. Nach dem Abschluss deiner Hautpflege, zum Beispiel mit dem Waschschaum und dem Serum danach, bildet dann das Gesichtsöl den Abschluss, wie gesagt. Die Dosierung kannst du selbst wählen, 1 bis 2 Tropfen bei normaler oder fettiger Haut und sogar 3 bis 4 Tropfen bei besonders trockener Haut. Und für den maximalen Effekt kannst du das Öl gleich mit dem Toner in der Hand mischen und gemeinsam auftragen. Und das Öl und der Toner sind ein besonders gutes Team, denn der Toner öffnet, klärt und lindert Entzündungen und das Öl gleicht dann die Talgproduktion aus und verhindert gleichzeitig den Feuchtigkeitsverlust. Das Hautbild erscheint dann feinporiger und durch das Einarbeiten beider Komponenten in die Haut entsteht eine Emulsion, die einer Creme gleicht, nur ohne Emulgatoren eben. Damit kannst du aber die Pflege für deine Haut jeden Tag deiner Situation perfekt anpassen. Das heißt, brauchst du mal ein bisschen mehr, weil zum Beispiel draußen ist kalt und trockene Luft, dann hast du das Gefühl, oh, du brauchst ein bisschen reichhaltigere Pflege, dann kannst du ein paar Tropfen mehr nehmen von dem Öl. Und wenn es zum Beispiel im Sommer ist und es ist warm oder du schwitzt sehr viel, dann kannst du auch ein bisschen weniger einfach Öl nutzen. Also probier es gern aus, denn mit dem Code NINASMAGIE10 einfach ohne Leerzeichen zusammenschreiben, Ninas Magie und die Zahl 10 dahinter, kannst du auch noch 10% Rabatt bekommen auf deine Bestellung bei Duja und Carmen. Insofern wünsche ich dir auch einen wunderschönen, pflegereichen Herbst und Winter mit den Rosenquarzprodukten, die gleichzeitig auch sehr viel für dich und deine Selbstliebe tun und dein Wohlfühlritual etablieren können. Werbung Ende! Und es geht jetzt mit der Bienenkönigin direkt weiter. Die Bienenkönigin ist ein Märchen, das so stark die Naturverbundenheit zum Thema hat und dass wir einfach nur profitieren können, wenn wir uns mit der Natur verbinden. Wenn wir die Tiere, überhaupt alle Lebewesen, alle Pflanzen, die ganze Natur eben ehren und wertschätzen. Das ist das Märchen Die Bienenkönigin. 2 Königssöhne gingen einmal auf Abenteuer und gerieten in ein wildes, wüstes Leben, sodass sie gar nicht wieder nach Hause kamen. Der Jüngste, welcher der Dummling hieß, machte sich auf und suchte seine Brüder. Aber, wie er sie endlich fand, verspotteten sie ihn, dass er mit seiner Einfalt sich durch die Welt schlagen wollte und sie zwei könnten nicht durchkommen und wären doch so viel klüger. Da sehen wir schon mal die Ausgangskonstellation. Es sind 3 Königssöhne, sprich 3 Prinzen und natürlich klassisch die 3 im Märchen oft verwendet, die Zahlensymbolik 3. Und dann haben wir die zwei älteren Prinzen, die dann ganz abgeklärt und selbstbewusst sind und von sich selbst überzeugt und machen aber ziemlich viel Unsinn und sind dann vielleicht so diese Partyprinzen, die nur drauf aus sind, Spaß zu haben, wie es hier heißt. Sie gehen auf Abenteuer und haben ein wildes, wüstes Leben. Das heißt, sie übernehmen jetzt nicht gerade so eine Verantwortung, sondern wollen eigentlich nur immer ihren Spaß haben. Und dann gibt es natürlich, wie immer im Märchen, den Jüngsten und der ist der Dummling und das ist auch ein klassisches Motiv. Das kommt in sehr vielen Märchen vor. Der Dumme, der Narr, der Tor, der Dummling genannt, der so naiv ist, dass er verspottet wird, dass er ein Einfallspinsel sei, keine Ahnung vom Leben und daher auch gerne reingelegt wird von den Älteren vielleicht und einfach auch nicht ernst genommen wird. Das ist die Ausgangskonstellation. Und der naive Tor, der Narr, das ist die Person, die in jeder Geschichte, die eben diesen Dummen in Anführungszeichen enthält, der am Ende dann auch das meiste gewinnt, wie wir sehen. Und auch in diesem Märchen wird das so sein. Und warum es so ist, schauen wir uns mal dann an. Warum es denn auch manchmal gut ist, etwas den naiven Kinderblick zu behalten, den einfachen Blick auf die Welt und auch ein bisschen dieses abgeklärte, abschätzige abzulegen. Na gut, also es ist so, dass der Jüngere, wie gesagt, seine älteren Brüder sucht und sie auch erfolgreich gefunden hat. Also so dumm scheint er ja nicht zu sein, ne? Und zu dritt gehen sie jetzt weiter. Sie zogen alle drei miteinander fort und kamen an einen Ameisenhaufen. Die zwei Ältesten wollten ihn aufwühlen und sehen, wie die kleinen Ameisen in der Angst herumkröchen und ihre Eier forttrügen. Aber der Dummling sagte, lasst die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, dass ihr sie stört. Da ist auch wieder zu sehen, die zwei Ältesten, die sagen, hey, cool, Ameisenhaufen, lass mal gucken, was da passiert. Überhaupt keine Ehrung der Natur, überhaupt kein Respekt vor diesen Tieren, dass man dann diese Ameisen dann da auch stört und vielleicht auch dann ihrer Grundlage des Lebens beraubt oder die dann alles wieder neu aufbauen müssen, wenn die dann einfach nur, weil sie es cool finden, diesen Ameisenhaufen zerstören. Und es ist für mich natürlich auch eine Metapher, dass nicht nur der Ameisenhaufen gerne zerstört wird und einfach mal zu gucken, was dann passiert und einfach so lustig, haha, die haben jetzt Angst und müssen ihre Eier in Sicherheit bringen und überhaupt nicht die Ernsthaftigkeit oder die Konsequenz beachten, was da jetzt andere Lebewesen gestört werden, nur weil sie vielleicht gerade eine Laune haben. Menschen zerstören anderen die Lebensgrundlage, zerstören die Natur, ohne vielleicht auch groß drüber nachzudenken, was es für Konsequenzen hat, die das vielleicht dann noch einfach unterhaltsam finden und dann weitergehen würden und denken, ja, habe ich jetzt ein bisschen lustig, fand ich jetzt ein bisschen lustig und dann gehe ich einfach weiter. Also so eine selbstgefällige, unachtsame Zerstörung der Natur oder auch der Umwelt. Und dann finde ich das toll, dann sagt der Jüngste, Moment, stopp, mach das nicht. Ich möchte das nicht. Die armen Tiere, lass die doch in Frieden. Und tatsächlich, obwohl diese Brüder ja so selbstbewusst und auch so ein bisschen so, ach, was will denn der kleine Bruder und so, scheint es sie zu beeindrucken? Oder vielleicht auch sind sie dann so überrascht, dass der kleine Bruder so reagiert, dass sie das tatsächlich dann lassen. Sie zerstören nicht den Ameisenhaufen. Da gingen sie weiter und kamen an einen See, auf dem schwammen viele, viele Enten. Die zwei Brüder wollten ein paar fangen und braten, aber der Dummling ließ es nicht zu und sprach: »Lasst die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, dass ihr sie tötet.« Und auch hier wieder erfolgreich. Die zwei Brüder lassen sich von ihrem jüngeren Bruder überzeugen und töten nicht die Enten. Also hier haben wir auch einen Vegetarier oder sogar Veganer vor uns, der sagt, nein, wir werden schon anderes Essen finden, wir haben auch vielleicht noch Vorräte, wir müssen das nicht. Und die Brüder haben vielleicht nur gedacht, hey, cool, lass uns ein paar Enten schießen und braten, ist doch cool. Und der jüngere Bruder sagt, nein, tötet bitte nicht die Tiere. Lasst die Tiere in Ruhe leben, zerstört nicht die Natur, tötet keine Tiere. Und auch hier lassen sich die Brüder überzeugen, die Enten bleiben am Leben. Dann gehen sie weiter. Endlich kamen sie an ein Bienennest. Darin war so viel Honig, dass er am Stamm herunterlief. Die zwei Älteren, wollten Feuer unter dem Baum legen und die Bienen ersticken, damit sie den Honig wegnehmen könnten. Der Dummling hielt sie aber wieder ab und sprach: »Lasst die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, dass ihr sie verbrennt.« Ja, auch hier erfolgreich, auch beim dritten Mal, ist natürlich immer die schöne Zahl 3, die drei Brüder und die drei Aufgaben oder die drei Begebenheiten, Ereignisse. Es müssen immer, finde ich, 3 sein beim Märchen. Wir werden sehen, es zieht sich weiter, die Zahl 3. Auch hier werden die Bienen nicht sterben. Sie verzichten auf den Honig. Also hier tatsächlich unsere veganen Freunde, es werden keine tierischen Produkte verzehrt, auch kein Honig. Und hier wird die Natur in Ruhe gelassen, trotz dass die zwei Älteren das immer wieder probieren. Und der Jüngste sagt immer, stopp hier, nein, do not. Und es ist so schön, auf der einen Seite das zu sehen, diese zwei Älteren, dieses ich weiß alles und ich glaube auch nur an das, was ich sehe und die Welt möchte ich gerne so kreieren, wie ich sie haben möchte und rücksichtslos einfach ausbeuten gegenüber diesem Dummling, diesem alles ist wunderbar, ich sehe alle Tiere und alle Lebewesen und ich sehe die Natur und die Wunder und ich staune und ich möchte auch der Natur helfen zu überleben, ich darf sie nicht zerstören und ich bin achtsam mit meiner Umwelt und sehe, das geht nicht, wir können hier nicht die Bienen verbrennen, wir können nicht die Enten töten und auch nicht die Ameisen. Ja, dann gehen sie weiter ohne Honig, ohne Enten und kamen dann alle drei in ein Schloss. Und in diesem Schloss steht es, wo in den Ställen lauter steinerne Pferde standen. Auch war kein Mensch zu sehen und sie gingen durch alle Säle, bis sie vor eine Tür ganz am Ende kamen, davor hingen 3 Schlösser. Es war aber mitten in der Türe ein Lädlein, dadurch konnte man in die Stube sehen. Da sahen sie ein graues Männchen, das an einem Tisch saß. Sie riefen es an, einmal, zweimal, aber es hörte nicht. Endlich riefen sie zum dritten Mal. Da stand es auf, öffnete die Schlösser und kam heraus. Es sprach aber kein Wort, sondern führte sie zu einem reich besetzten Tisch. Und als sie gegessen und getrunken hatten, brachte es einen jeglichen in sein eigenes Schlafgemach. Erstmal, kurz bis ich dann weiter erzähle, ist natürlich auch hier wieder sehr schön, steinerne Pferde. Pferde in den Ställen. Also es ist eine Versteinerung und sonst ist keiner zu sehen. Und dann gehen sie durch einen Saal und da sind drei Schlösser und man kann durch die Türe schauen, durch so einen kleinen Guckloch. Und da sehen sie das graue Männchen und sie rufen es einmal, zweimal und auch hier wieder muss dreimal wie eine Ritualformel, wie so eine Zauberformel, alles dreimal gerufen werden, dreimal drei Schlösser und dann essen und trinken sie. Also hier ist schon mal sehr gut, sie haben ja jetzt zu essen und zu trinken, sie hätten überhaupt gar nicht Honig oder die Enten gebraucht, weil sie haben ja hier erstmal was zu essen und zu trinken bekommen. Sie wurden auch von diesem grauen Männchen in ein Schlafgemach geführt, jeder hat sein eigenes Zimmer bekommen. Also war erstmal soweit alles gut, obwohl es etwas seltsam ist, dass alles versteinert ist oder menschenleer und nur dieses graue Männchen, das auch nicht spricht. Ja, dann geht es weiter, als sie dann ausgeschlafen haben, hat man dann morgen, kam das graue Männchen dann zu dem Ältesten und winkte und leitete ihn zu einer steinernen Tafel. Darauf standen drei Aufgaben, wen wundert's drei? Drei Aufgaben geschrieben, wodurch das Schloss erlöst werden könnte. Die erste Aufgabe war, in dem Wald unter dem Moos lagen die Perlen der Königstochter, 1000 an der Zahl. Die mussten aufgesucht werden und wenn vor Sonnenuntergang noch eine einzige fehlte, so ward der, welcher gesucht hatte, zu Stein. Der Älteste ging hin und suchte den ganzen Tag, als aber der Tag zu Ende war, hatte er erst 100 gefunden. Es geschah, wie auf der Tafel stand, er ward zu Stein. Am folgenden Tag unternahm der zweite Bruder das Abenteuer. Es ging ihm aber nicht viel besser als dem Ältesten. Er fand nicht mehr als 200 Perlen und ward zu Stein. Also hier, sie haben nicht mal die erste Aufgabe lösen können. Die anderen zwei Aufgaben konnten sie gar nicht beginnen. Sie kamen nicht mal mit der ersten weiter. 1000 Perlen und sie haben 100 oder nur 200 gefunden und sind jetzt auch beide versteinert. Endlich kam auch an den Dummling die Reihe. Der suchte im Moos, es war aber so schwer, die Perlen zu finden und es ging so langsam. Da setzte er sich auf einen Stein und weinte. Und wie er so saß, da kam der Ameisenkönig, dem er einmal das Leben erhalten hatte, mit 5000 Ameisen. Und es währte gar nicht lange, so hatten die kleinen Tiere die Perlen miteinander gefunden und auf einen Haufen getragen. Die zweite Aufgabe aber war, den Schlüssel zu der Schlafkammer der Königstochter aus dem See zu holen. Wie der Dummling aber zum See kam, schwammen die Enten, die er einmal gerettet hatte, heran und tauchten unter und holten den Schlüssel aus der Tiefe. Die dritte Aufgabe war die schwerste. Aus den drei schlafenden Töchtern des Königs sollte die jüngste und die liebste herausgesucht werden. Sie glichen sich aber vollkommen und waren durch nichts verschieden, als dass sie, bevor sie eingeschlafen waren, verschiedene Süßigkeiten gegessen hatten. Die älteste ein Stück Zucker, die zweite ein wenig Sirup, die jüngste einen Löffel voll Honig. Da kam die Bienenkönigin von den Bienen, die der Dummling vor dem Feuer geschützt hatte und versuchte den Mund von allen dreien. Zuletzt blieb sie auf dem Mund sitzen, der Honig gegessen hatte. Und so erkannte der Königssohn die Rechte. Da war der Zauber vorbei, alles war aus dem Schlaf erlöst und wer von Stein war, erhielt seine menschliche Gestalt wieder und der Dummling vermählte sich mit der Jüngsten und Liebsten und ward König nach ihres Vaters Tod. Seine zwei Brüder aber erhielten die beiden anderen Schwestern. Ende. Also ein sehr wundervolles, positives Märchen, finde ich, das so einfach auch Zuversicht und Hoffnung ausstrahlt und auch mal am Ende keine böse, schreckliche Bestrafung oder sonstiges hat, sondern es ist einfach ein so schönes Naturmärchen, das uns zeigt, Naturverbundenheit und Achtsamkeit, Liebe und Wertschätzung, Mitgefühl mit den Lebewesen der Erde sind vorteilhaft für dich, weil es kommt wieder zurück. Und das, finde ich, ist Karma. Das Karma ist ja das, was, welche Energie du in die Welt bringst, das kommt auch wieder zu dir zurück. Und dieser Dummling, dieser dumme, naive Tor, der hat sich das bewahrt. Dieses Staunen, dieses ich bestaune die Wunder der Natur und alles ist so wunderbar und deswegen ist es schützenswert. Ich darf mich nicht über diese Wesen stellen oder über die Natur und darf nicht einfach nur, weil ich Lust habe oder weil ich gerade Unterhaltung suche oder weil ich einfach denke, ich kann es, ich bin stärker, also töte ich etwas oder ich werde irgendwas zerstören, wie den Ameisenhügel oder ich verbrenne einfach einen Baum oder die Bienen, um an den Honig zu kommen, nur weil ich gerade da Lust drauf habe. Dass man auch sich bewusst ist, dass wir alle miteinander verbunden sind und zwar alles mit allem. Also dass nicht nur die Menschen miteinander verbunden sind, sondern dass wir mit der Natur verbunden sind und deswegen alles auch ausstrahlt, was wir mit der Natur anstellen. Und wir alle Einzelnen, wir alle haben alle wirklich ohne Ausnahme die Möglichkeit und die Chance, etwas zu ändern. Und dieser nicht ernst genommene jüngste Bruder, der schafft es, nur mit seiner achtsamen und wertschätzenden Art, dass er eben sagt, ich möchte die Natur schützen, schafft er es, die Aufgaben zu lösen, nämlich auch dann kommt ihm die Natur wieder zu Hilfe, sprich das Karma kommt dann auch zurück. Er schafft es, seine Brüder zu erlösen, er schafft es, das ganze Schloss zu erlösen und er schafft es auch, die Prinzessin zu heiraten und er schafft es auch dann, die Macht zu bekommen, das Königreich zu führen. Er wird dann selbst König dieses erretteten Königreiches. Und wie wir uns denken, wird dann auch, wenn wir das Märchen weitererzählen wollten, wird es bestimmt auch eine gute, gerechte und weise Herrschaft werden. In Einklang mit der Natur und auch zum Wohle aller. Und die Brüder haben vielleicht auch etwas dazugelernt, man weiß es nicht, darüber wird dann nicht berichtet. Die bekommen dann auch ihre Ehefrauen. By the way, ist natürlich wie immer in diesen Märchen von dem feministischen Standpunkt her, die werden nie gefragt, ne? Also die sind da meistens schlafend, können sich eh nicht wehren, werden dann errettet und dann so, ha, jetzt hast du jetzt nur noch die Aufgabe, deinen Erretter zu heiraten und dann sind die auch immer alle glücklich, ha, ha, ha. Aber das nur nebenbei, darum geht es auch tatsächlich in diesem Märchen gar nicht. Es geht wirklich um diese Naturverbundenheit und das Karma. Und dass, wenn wir etwas geben, etwas zurückbekommen, und zwar noch viel mehr. Er bekommt ja, dieser Dummling bekommt ja wirklich, wie wir eben gesagt haben, so viel mehr zurück. Er bekommt die Frau, des König, das ganze Königreich und die ganzen Tiere werden gerettet und alle werden gerettet und seine Brüder werden gerettet. Also er bekommt ja sehr, sehr, sehr viel zurück, mehr als er gegeben hat. Er hat ja immer nur gesagt, stopp, nein, nicht töten und hat sich dafür eingesetzt. Und die Natur hat eben die große Kraft. Und das erinnert uns auch an unsere eigene Kraft und dass wir eben vertrauen dürfen in unsere Kraft und vertrauen dürfen auch in die große Kraft, das Netz des Lebens, dass wir alle verbunden sind und alles verbunden ist und dass wir unsere Energie reinbringen können. Und selbst wenn nur du alleine deine Energie reinbringst, kannst du, weil du ja mit dem Netz verbunden bist, auch diese Energie weitergeben. Und da wir nie abgetrennt sind, wird die Energie sich ja auch weiter fortsetzen, wie bei so einem Dominoeffekt. Das heißt, dein nächstes Netzglied, das du dann erreichst, wird infiziert positiverweise von deinem karmischen von deiner karmischen Eingabe, ja, von deiner Energie und wird damit dann versetzt. Und dann kann das sich weiter fortsetzen. Du musst nur anfangen und auch daran glauben. Und auch wenn du nicht sofort was zurückbekommst, weil du dann nicht davon ausgehen darfst, dass du in dem Augenblick sofort die Antwort bekommst. Diese karmische Antwort kann auch durch ganz andere Kanäle ganz anders kommen. Es war ja auch nicht sofort das Ergebnis zu sehen. Der Dümmling hat nicht sofort, als er die Ameisen gerettet hat, sofort irgendwas zurückbekommen. Er hat ja dann erst viel später im Schloss, als er dann auch die Hilfe gebraucht hat, die Ameisen Hilfe bekommen, ohne dass er aber danach gefragt hat. Er hat dann nicht gesagt, hallo liebe Ameisen, kommt und helft mir, sondern er hat sich einfach nur hingesetzt und war todtraurig, dass er jetzt wahrscheinlich auch zu Stein wird. Und dann kam der Ameisenkönig und hat gesagt, hello. Also wir wissen, es gibt natürlich die Ameisenkönigin, aber hier im Märchen ist es der Ameisenkönig. Ne, so. Aber immerhin die Bienenkönigin, das ist immerhin auch weiblich dann. Also dieser Ameisenkönig kommt dann, sagt, ich helfe dir. Und ich habe hier auch 5000 Ameisen dabei, die sind die Unterstützung. Also es kommt ja nicht nur eine Ameise, es kommen 5000. Also es kommt 5000-fach zurück. Und dadurch wird er dann gerettet. Genauso weiter. Es kommt dann immer erst viel später die Antwort, als er sie vorher gerettet hat. Und deswegen darfst du auch nicht sofort in dem Augenblick, wo du sagst, jetzt habe ich doch was Gutes gemacht oder gesagt, jetzt will ich auch sofort was zurück. Warum sagt der nicht Danke? Oder warum kriege ich nicht jetzt sofort das? So funktioniert das nicht. Du bleibst im Vertrauen, du bleibst in deiner Zuversicht, du bleibst bitte in deiner positiven Energie und machst weiter. Und sagst nicht nach dem ersten Mal, ja, jetzt habe ich einmal Danke gesagt oder habe da einmal was Positives und es hat jetzt nicht funktioniert, ich habe jetzt nicht sofort was zurückgekriegt, funktioniert eh nicht, erzähl mir nichts. Du brauchst Geduld und du brauchst weiterhin Mitgefühl, Güte, Großzügigkeit, Dankbarkeit, das, was du jetzt in die Welt bringen darfst, ist genau das, immer wieder. Geduld und Ausdauer ist da gefragt. Geduld und Ausdauer. Weil es funktioniert. Du gibst es in das Netz des Lebens rein. Und dann ist es, du kannst es dir entweder wie ein Fischernetz vorstellen, du kannst es dir aber auch wie ein virtuelles Netz vorstellen, wie unser Internet. Das ist ja auch ein Netz. Du gibst es ein und dann ist es im Internet. Und dort verbreitet es sich dann. Und du kannst es dann nicht mehr kontrollieren. Du kannst es loslassen. Und es wird etwas zurückkommen. Du wirst eine Antwort erhalten. Du wirst aber eine Antwort erhalten, vielleicht da, wo du gar keine Antwort erwartest. Und dann sind das so tägliche kleine Zufälle, in Anführungszeichen, die dann die Antworten sind. Und dafür brauchen wir wieder Achtsamkeit, damit wir die Antworten auch als solche erkennen, wenn du das erkennen möchtest. Und dann sind wir in so einer positiven Energie. Und dann bekommst du Hilfe, wenn du Hilfe benötigst. Als Beispiel zu einer wirklich nur ganz, ganz kleinen Antwort, dieser karmischen Antwort, wo eigentlich völlig unspektakulär ist, aber wo eine Antwort ist und wenn man die achtsam ist, eben auch als Antwort erkennt. Ich hatte in meinem Briefkastenschlitz eine Büchersendung in einem Pappumschlag und der sehr ambitionierte Postbote hat das so tief reingesteckt, dass das Buch sich festgeklemmt hat und ich es nicht rein oder raus. Ich hatte wirklich keine Hoffnung mehr. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war vor meinem Briefkasten und habe von innen, von außen gezogen, gerüttelt, weiß ich nicht was alles. Und ich habe es nicht hingekriegt. Und in dem Augenblick, als ich schon fast gesagt, ich weiß nicht, wo ich schon wirklich komplett am Verzweifeln war, kam dann der Zufall, in Anführungszeichen, dazu und der Besuch meiner Nachbarin kam raus und wollte gerade rausgehen und ich so, oh mein Gott, ich krieg dieses nicht aus meinem Briefkasten raus. Das hat so jemand tief reingesteckt, dass es einfach feststeckt. Und dann hat er, ohne zu zögern, mir geholfen und hat von innen gedrückt, ich von außen gezogen und innerhalb von einer Minute hatten wir das Buch befreit. Und ich habe mich bedankt und er ist dann auch weitergegangen und es war alles gut. Und ich hatte die Hilfe, die ich mir gerade gewünscht hatte, kam. Und es war dann so wie jetzt im Nachhinein, wenn man das dann liest, der Dummling sitzt da und heult und so, ich kann es nicht, ich weiß nicht wie. Und dann kommt Hilfe, unerwartet. Und es sind so Kleinigkeiten, es muss ja nicht gleich um ein Königreich oder um dein Leben gehen, dass du danach versteinert wirst, wenn du diese Aufgabe nicht löst. Und es sind lauter so Kleinigkeiten. Und du kannst selber aber auch genau so eine Antwort sein, dass du zum Beispiel siehst, braucht jemand anders Hilfe. Und dann ist mir erst danach eingefallen, dass ich vor 2 Tagen einer Frau im Rollstuhl in der Bankfiliale geholfen hatte, ihre Überweisung in einen Briefschlitz zu werfen und überhaupt geholfen zu habe, diesen Briefschlitz für sie zu finden, weil sie verzweifelt in diesem Vorraum war und nur gesagt hat, das gibt's doch nicht, ich weiß nicht. Und dann bin ich einfach zu ihr hin und habe gefragt, benötigen Sie Hilfe? Kann ich Ihnen in irgendeiner Art helfen? Alle anderen sind an ihr vorbeigelaufen und das habe ich komplett vergessen gehabt und dann ist mir das wieder eingefallen und vielleicht war genau das mit dem Briefschlitz dann meine karmische Antwort, dass ich da Hilfe bekommen habe. Und das sind so Kleinigkeiten und das finde ich ist auch so eine Motivation, dass wenn wir uns einfach mit so einer anderen Energie in der Welt bewegen, wir das auch wieder zurückbekommen. Wir müssen nicht gleich einen ganzen Wald retten. Wir müssen nicht gleich eben die ganze Umwelt retten. Das können wir auch gar nicht alleine. Aber wir können mit kleinen Taten der Liebe jetzt, in diesen Zeiten, jederzeit mit unserer Energie etwas ändern. So wie in dem Märchen Die Bienenkönigin. Sei du der Dummling aus dem Märchen und rette das Königreich. Das war Ninas Magie, zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Bis wir uns wieder hören, mögest du gesund bleiben.